Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ich weiß nicht, wer von euch das noch auf den Schirm hat. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Es ist gerade 2 Wochen, dass Fasching war. Und ich weiß nicht, wie weit das, diese Faschingszeit bei euch durchgedrungen ist oder angekommen ist. Oder habt ihr konsequent alle Veranstaltungen im Fernsehen vermieden, keine Bittenrede gehört oder so irgendwas mitbekommen? Naja, wie auch immer. Ich dachte, falls doch oder vielleicht dann, falls dann noch irgendwelche Reste sind, ich habe euch heute eine gereimte Predigt mitgebracht. So als Kontrast, falls ihr dann irgendwelche blöden Bittenreden gehört habt, kommt jetzt was Sinnvolles, Gereimtes daher. Nämlich die Predigt heute. Und ich möchte es gleich vorweg schicken. Ich bin jetzt kein Dichter, der dann so reimen kann. Ich habe mir so also deswegen diese Predigt ausgeliehen von dem Pastor Gerd Ballon. Er war ein Pastor in verschiedenen freien evangelischen Gemeinden in Bayern. Ist jetzt schon viele Jahre im Ruhestand. Noch vor 2 Wochen stand der Sinn bei vielen auf den Fasching hin. Doch in den Gottesdiensten wird bedacht, was Jesus Christus wichtig macht. Das ist nicht mein Versuch, das gestehe ich gern, eine Predigt zu reimen zur Ehre des Herrn. Ob es euch was bringt, liegt wie immer, das Thema auch heißt, an der Klarheit des Wortes und am Heiligen Geist. Natürlich möchte ich darauf hinweisen, ich werde hier keine Possen reißen. Mit Show hat Gemeinde nichts zu tun. Vielmehr geht es um Gottes Ruhm. Ich lese zunächst den Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 1 bis 48, nach der neuen Genfer Übersetzung. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen 4 Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte eine Stimme, auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandel du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott des Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten können. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erwiderte, »Vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet gezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Gebeten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage nach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und so ordnete er an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Die Predigt geht nun los in gereimter Weise und ich hoffe, sie wird euch zur geistlichen Speise. Drum hört heute wieder das Wort Gottes als Gereimtes und was Flottes. Der Apostel Petrus hat sich in Joppe niedergelassen, gleich bei Simon, dem Gerber, bei den Tuchmachergassen. Dort in Joppe hat er Freude und Erstaunen verbreitet und mit Gottes Hilfe eine Totenerweckung geleitet. Und es sind dort jetzt ausreichend Zeugen vorhanden, die es sahen. Tabitha, die Tote, ist frisch auferstanden. Petrus hat gebetet und dann, nach gar nicht so endloser Zeit, stand sie ganz munter da. Und das hat nun alle gefreut. Viele fassten Vertrauen zu dem, der das Wunder geschenkt. Und so mancher hat dankbar und mutig sein Herz an Jesus gehängt. Petrus zog zu dem Gerber und hier sehen wir ihn nun, auf dem Dach seines Hauses. Petrus hat dort zu tun. Doch gefrühstückt wurde früh und sein Körper ist fit. Um die Mittagszeit wächst auch bei ihm der Appetit. Also ruft er der Magd, die dort sitzt, selbst vergessen: Liebe Schwester, sei nett, mach mir etwas zu essen. Unten müht sich jetzt klappernd eine fleißige Frau. Oben sitzt ein Apostel und dem wird langsam flau. Überlassen wir den Petrus seinem hungrigen Wanken, denn Gott hat weit weg seine eigenen Gedanken. In Joppe sieht er einen Petrus, er ans Essen nur denken. In Caesarea aber will Gott eine Erweckung schenken. Dort redet er zeitgleich mit seinem knackigen Heiden. Und Gott weiß, Juden können Römer am wenigsten leiden. Doch dennoch, Cornelius soll nicht nur Soldaten verwalten. Er soll Gott für einen Evangelisationsabend gestalten. Plötzlich wird dem Cornelius ganz deutlich gesagt: Hauptmann, jetzt ist Eile und Klugheit gefragt. Und während Petrus in Joppe sich ganz in Hunger verstrickt, werden zwei Boten von Caesarea gleich zum Apostel geschickt. Doch halt, vorher ist da noch manches zu lenken. Petrus ist verhaftet in veraltetem Denken. Gott hat sich gelöst von dem eitlen Verlangen, dass nur Juden allein sollen Heil wohl empfangen. Seine Liebe hat längst schon die Weichen gestellt. Gott will Rettung für alle, für sein Volk und die Welt. Deshalb wird das für uns in die Bibel geschrieben. Deshalb wird Petrus hier zum neuen Denken getrieben. Doch bevor wir uns anschauen, wie Gott sowas gelingt, fragen wir, wo sind wir wohl wir hinterhergehinkt? Wo haben wir überall zu lang nur ausgeharrt? Sind statt zu leben in unserem Denken erstarrt. Früher klang tapfer dieses Urteil und cool: Mit einem Pfingstler setze ich mich nicht auf denselben Stuhl. Heute beten wir gemeinsam, bis die Erde erbebt und sind dankbar, dass statt Feindschaft uns Liebe belebt. Früher war es für viele ein Gräuel und ein Toben, wenn Einzelne beim Lobpreis die Arme hochhoben. Heute ist das erprobt und wir können auch sehen, wie manche beim Singen in den Gängen stehen. In vielen hat sich eine Änderung vollzogen. Nicht in allem, denn dann wären wir aneinander betrogen. Alles das geht nur dann ohne Ärgern und Stöhnen, wenn Jesus uns schenkt, was wir selber nicht können. So wie Gott damals in Joppe mit Petrus sich mühte, um ihn hinzuführen zur göttlichen Güte. Also schauen wir wieder, wie Jesus das schenkt, dass der Apostel zurechtkommt, als Jesus ihn lenkt. Petrus also hat Hunger, denn er muss lange warten, bis die Küchenmagd bringt ihm den Zwiebelrostbraten. Und ein Wunder ist es nicht, denn auf das Herz meine Hand, was sollen schwäbische Feinkost im Heiligen Land? Doch genau darum geht es, als Gott ihm jetzt steckt. Petrus, von mir wird der Tisch dir gedeckt. Und schon schwebt es herab in des Apostels Schoß, ähnlich dem Tischlein deck dich in dem Neuschwansteiner Schloss. Petrus wird es ganz mulmig auf des Daches Terrasses. Für sich sieht er nicht nur koscheres Essen und davon die Masse. Geflügeltes Schmankerl und andere Delikatessen. Doch Petrus ist Jude und er darf das nicht essen. Eine Stimme vom Himmel, die sagt ihm nun dies: Steh auf, lieber Petrus, nun schlachte und iss. Während noch auf der Terrasse der Apostel sich windet, Caesareas Kohorte ihren Weg hierher findet. Und als Petrus gedankenvoll sind in der Hocke, geht unten im Erdgeschoss vernehmlich die Glocke. Grüß Gott, ist hier jemand, der öffnen uns kann? Wir suchen den Petrus, denn so heißt unser Mann. Unser Hauptmann Cornelius hat uns zu euch gesandt. Unser Chef ist zwar Römer, doch er liebt euer Land. Eurem Gott bringt er Opfer und schätzt ihn wohl ein. Und er sagte, Simon Petrus soll hier Gastgerade sein. Während die Söldner nun Petrus ganz Wichtiges sagen und erstaunt dieser zuhört auf nüchternen Magen, entsteht uns ein Bild vor den Augen sodann von einem herrlichen Gott und von dem, was er kann. Selbst den Petrus wird ganz anders, als er endlich erkennt. Er ist ein Werkzeug des Christus in göttlicher Hand. Während auf dem Dach etwas Farbe gewonnen, hat Gott seine Rettungsaktion schon längst begonnen. Petrus rätselt, gehe ich raus oder bleibe ich drin? Und er tüftelt am Faktor für Sonnenschutzcreme. Gott aber will Heiden für den Himmel gewinnen. Ihm sind, wie gesagt, sogar Römer genehm. Den Cornelius hat ins Gebet er genommen. Und dem Hauptmann ist so ein Gedanke gekommen. Wäre mein Gast ein Apostel, einer von Gottes Gnaden, könnte die Creme de la Creme ich ins Haus mir einladen. Ein Zeuge des Christus aus irdischen Tagen weiß auf schwierigste Fragen Gescheites zu sagen. Wo mir nichts mehr einfällt als Stottern und Stammeln, wird er vor dem Zweifel die Türen verrammeln. Und so hat er nach göttlicher Weisung sodann drei Gesandte bestimmt, ein entschiedener Mann. Geht nach Joppe zu Petrus und werdet nicht matt, bis den Jünger ihr anschleppt, besser nüchtern als satt. Darin ist er uns Beispiel, dieser Hauptmann der Römer. Denn wir sind in der Tat eine Menge bequemer. Mit dem Mund haben wir lang schon die Erde bekehrt, die Gefolgschaft jedoch Gott bescheiden verwehrt. Unser Informationsstand ist schon lange gestrichen, Traktate und Bibel längst in Koffern verblichen. Wir geraten im Streitgespräch sofort ins Schwitzen, während Zweifler sich auf ihrem Unsinn abstützen. Uns fällt nichts mehr ein, wenn an Nachbarn wir denken. Biergarten vielleicht, den Rest kann man sich schenken. Um zu helfen, die Belegschaft im Himmel zu mehren, müsste bei uns jemand sich erstmal zu Jesus bekehren. Und nun schaut ihn euch an, diesen Hauptmann mit Mut, was der in der Zwischenzeit noch so alles tut. Noch ist Petrus weit weg, seine Ankunft noch offen. Da hat der Hauptmann eine zweite Entscheidung getroffen. Eine Einladung druckt er, recht geschmackvoll und fein. Damit lädt er gleich heute die Nachbarschaft ein. Auch den Konsul, den Bürgermeister samt ihren Frauen. Klar, die werden schon kommen, denn es gibt was zum Schauen. Tollen Nachtisch wird's geben und gebratenen Stier und ein besonderes Trunk, ha, germanisches Bier. Eine Einladung aus Liebe bricht man nicht übers Knie. Nein, da braucht's viel Gefühl wohl und viel Fantasie. Doch Cornelius, stopp mal, hey, Hauptmann, hör an. Wie kann's kommen, dass ein Mensch so verwegen sein kann? Was wäre, wenn man Petrus nicht auffinden würde oder wenn ihm zu schwer fällt, diese mächtige Bürde? Der Mann hat schon mehrfach große Lippe riskiert und am Schluss ist der Feig um die Ecke geschmiert. Ein paar Mal ganz mutig mit Worten gewunken und ist dann doch jämmerlich niedergesunken. Auf dem See ist er nur ein paar Schritte gegangen und dann war's aus mit ihm. Jesus musste ihn fangen. Und noch schlimmer die Nacht dort am Feuer der Wachen. Den Verräter konnte Petrus gerade noch machen. Diesen Mann lädst du ein zu den Honoratioren? Hauptmann, dieser Abend fliegt dir doch um die Ohren. Und am Schluss stehst du da, wie ein Pudel begossen. Nur die Heiden, die haben das alles genossen. Denn die Feigsten und Zehen, sie haben gewonnen. Für den Glauben ist alles im Sande zerronnen. Stopp, so ruft unser mutiger Hauptmann dazwischen. Was versucht ihr für Unsinn, mir da aufzutischen? Das sind Ängste und Sorgen, Herr Jemine, so hört doch, das war gar nicht meine Idee. Weil sein Engel den Auftrag gab, Petrus zu holen, drum holt Gott selber mir aus dem Feuer die Kohlen. Dieser Gott ist allmächtig und was er auch tut, ist gesund und durchdacht, darum wird es auch gut. Deshalb brauche ich jetzt nicht auf die Nachricht zu warten. Meine Vorbereitung kann zugleich ich nun starten. Ich freue mich schon richtig darauf, bald zu sehen, wie all meinen Gästen die Herzen aufgehen. Ich weiß ja, wie herrlich es ist zu erleben, dass Gott kann im Nu alle Schulden vergeben. Und ich weiß es, ganz viele von denen, die kommen, die haben noch nie diese Botschaft vernommen. Und dabei brauchen sie alle, genauso wie ich, das Evangelium Gottes. Jesus liebt dich. Also macht mich nicht ängstlich mit euren Bedenken. Lasst euch selber von Gott doch Vertrauen gleich schenken. Denn bestimmt braucht auch eure heutige Generation Gottes Liebe. Also tut was. Jesus hilft euch dann schon. Und wie gut, dass den Petrus wir heftig verkannten, als wir ihn einen Feigling und Versager noch nannten. Er hatte ja schon seine Lektion hier verstanden. Mit dem Tischtuch samt Speisen konnte Gott bei ihm landen. 2 Tage ist's her, dass die Knechte ihn fanden. Schon sieht man ihn bei Cornelius stranden. Der freut sich im Kreis der geladenen Gäste. Willkommen, Herr Petrus. Alles läuft schon aufs Beste. Und nun lass dich anbeten, du gottgleicher Mann. Augenblick, ruft jetzt Petrus. Und dann fängt er schon an. Zu erklären, liebe Leute, ich bin ein Mensch so wie ihr. Den lebendigen Jesus, den brauchen wir hier. Den sollen die Christen im Glauben anbeten. Der allein hilft uns weiter aus Sünden und Nöten. Der ist auferstanden vom Tod, nur auf Gottes Befehl, weil Gott auch für uns Auferstehung noch will. Petrus spricht, Gottes Geist hilft ihm kräftig dabei. Und nur so werden wir nun alle Zuhörer frei. Kehren um und zugleich tun sie Gott kräftig loben, auch in geistlichen Sprachen. Übersetzt wird's ganz oben. Liebe Gemeinde, dies zu lesen macht mich wirklich ganz froh. Wir in Hohenacker, wir wünschen es uns doch ebenso, dass nämlich all unsere Freunde und unsere Verwandten sich bekehrten und zu dem Herrn Jesus bekannten. Damals ist in Caesarea Gemeinde entstanden, weil Gott das so wünschte und weil Menschen vorhanden, die von Jesus gebrauchen und führen sich ließen. Damit Neues entstehen und ein Glaube konnte sprießen. Schon der Lukas war begeistert, wie wir im Folgenden sehen, denn wir stoßen interessant, dort auf dieses Phänomen. Seine Geschichte hat der Lukas uns dreimal erzählt. Dabei hat er sich für sich selber dieses Schema gewählt. Zunächst hat er nur von dem Ereignis berichtet, wie Gott bei Petrus im Denken den Widerspruch schlichtet. Dann bringt er das Ganze nochmals zu Gehör. Petrus ist für Cornelius der Erzähler, Souffleur. Und was man schon längst von Cornelius weiß, das wiederholt der dem Petrus recht akribisch mit Fleiß. Als der sich im Hauskreis jetzt informiert, wer denn diese Versammlung herbeigeführt. Parallelismus membrorum heißt es im Psalmengedichte, wenn der Autor sich müht um die Einprägsamkeit. Wir erleben das hier in der Apostelgeschichte. Lukas sagt, hört nur, endlich ist es soweit. Gott schenkt sein Evangelium wirklich Juden und Heiden. Seine Rettung gilt jetzt völlig und ganz aller Welt. Seine Vergebung verspricht er aus Liebe jetzt beiden. Nicht das Volk, nur das Herz und der Glaube noch zählt. Und die zweite Einsicht, die hier Lukas verdichtet, lautet: Nicht auf uns, nur auf Gott kommt's Entscheidendes an. Jesus selber ist es ja, der die Arbeit verrichtet, wenn ein Mensch endlich umkehrt und an Gott glauben kann. Drittens aber, und das sollen wir hören, Gott legt Wert auf ein gutes Zusammenspiel. Er legt's darauf an, je und dann uns zu stören, weil so gern er durch uns, wen er retten will. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Sicher hat Gott das damals auch so hingekriegt. Nun aber darf Petrus helfen und dann freuen sich beide. Also viele vertrauen und der Glaube dann siegt. Deshalb, wenn du Jesus begegnest auf deiner Terrasse oder du in der Wohnung, du in deinem Balkon, wenn das Tuch anschwebt, dann sagt einfach: Mensch, klasse, es gibt Arbeit für mich, Gott, wir schaffen das schon. Und dann hör einfach hin, schenke Jesus dein Ohr. Vielleicht hat er mit dir etwas Schönes ja vor. Mit Gottes Hilfe kannst du hier nicht erlahmen. Gott segne dich als Werkzeug. Und ich sag drauf: Amen.